Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ende des Zweiten Weltkrieges. Deutschland liegt in Trümmern. Der Nationalsozialismus hat auch das eigene Volk in den Abgrund gestürzt. Wie soll es weitergehen? Wichtige Vertreter der Elite, die nach dem Krieg hätten Verantwortung übernehmen können, um etwas aufzubauen, wie Helmut James von Moltke oder Klaus Schenk von Stauffenberg oder Ludwig Beck oder Karl Friedrich Gördeler. Sie alle waren von den Nazis ermordet worden wegen ihres Widerstands gegen Hitler. Das Land geteilt unter dem Kuratel der Siegermächte. Und jetzt versuchen die Alliierten natürlich ihren Einfluss dauerhaft zu sichern. Russland im Osten, im Westen vor allem die USA. Und dazu starten sie eine langfristige Kampagne, die unter dem Begriff Re-Education bekannt wurde. Umerziehung eines ganzen Volkes im großen Stil. Und als Grundlage dieser Re-Education verbreiten sie folgendes Bild der Deutschen. Sie sagen, die Deutschen seien nicht erst seit Hitler, sondern schon seit Jahrhunderten eigentlich ein verdorbenes und charakterlich minderwertiges Volk gewesen. Ziehen die Linie zurück über Bismarck bis hin zu Luther. Und ein engagierter Vertreter dieser Re-Education war zum Beispiel Saul Padova. Er arbeitete ab 1943 in der Abteilung für psychologische Kriegführung in London, kam dann 1944 als Mitglied eines US-Geheimdienstes nach Deutschland. Und noch 1999 wurden einige seiner Thesen in deutscher Sprache veröffentlicht. Und damals, also 1999, hat die Berliner Tageszeitung Taz folgendermaßen kommentiert. Sein Urteil über das deutsche Volk fiel niederschmetternd aus, autoritätsgläubig, stumpf, gefühllos, gewissenlos, selbstherrlich und arrogant auch in der Kapitulation, weinerlich in kollektivem Selbstmitleid. Es war das Verhalten von Sklaven, die Bürokraten anbeten. Also und dieses angeblich stumpfe Sklavenvolk der Deutschen sollte nun einer grundlegenden Bewusstseinsänderung unterzogen werden, eben einer sogenannten Re-Education. Und dazu sollte die deutsche Tradition insgesamt so weit wie möglich ausgelöscht werden. Also man wollte den besiegten Deutschen, wie der Staatsrechtler Karl Schmidt das später formuliert hat, eine andere Seele einimpfen. Im Abschlussbericht der interministeriellen Kommission für Umerziehung hieß das so: Diese Umerziehung kann nur durch die totale Auslöschung der gesamten Traditionen geschehen, auf denen die deutsche Nation errichtet wurde. Aus amerikanischer Sicht, das wichtigste Instrument sollte dabei die Soziologie werden. Die Soziologie sollte den Begriff der Nation weitgehend durch den Begriff der Gesellschaft ersetzen. Das ist auch gelungen, das erleben wir in unseren Schulen auch. Und dann sollte die Soziologie diese Gesellschaft massiv verändern. Der angesehene deutsche Soziologe Professor Friedrich Tennbruck hat diese ideologische Anmaßung immer wieder mutig kritisiert. 1984 schreibt Tennbruck: Indem die Soziologie die Gesellschaft erfand, erklärte sie sich zu einer Wissenschaft, die das letzte Urteil über die Situation fällte. Und jede Soziologie, die die Gesellschaft erfassen will, beansprucht mit der Deutungshoheit auch die moralische Autorität über die richtige Lebensführung zu unterrichten. Das heißt, jetzt will die Soziologie diesen Anspruch einlösen: Wir sagen euch, wie ihr denken müsst. Wir sagen euch, wie ihr leben sollt. Und für die langfristige Durchsetzung dieser Re-Education sollte dann eine Gruppe marxistischer Philosophen und Sozialwissenschaftler sorgen. Horkheimer, Adorno, Marcuse, eine Generation jünger, dann noch Jürgen Habermas. Sie waren in der Nazizeit emigriert, kamen dann im Laufe der 50er Jahre zurück. Sie etablierten die Frankfurter Schule, die dann bekannt wurde als Kaderschmiede des Neomarxismus. Und das führte schließlich zur Studentenrevolte in den 68ern. Aber die Wirkung reichte weit darüber hinaus, bis heute. Man sprach ja nicht umsonst vom Marsch durch die Institutionen und besetzte ganz gezielt wichtige Stellen in der Pädagogik, im Rechtswesen, auch in den Kirchen. Und was heute als politisch korrekt gilt und was heute von den meisten Massenmedien des Mainstreams unterstützt wird, verdanken wir im Grunde genommen dieser Entwicklung. Den Genderismus, die Frühsexualisierung bis in die Grundschule hinein, aber auch die weitgehende Freigabe der Abtreibung. Neulich wurde bekannt, dass das höchste Gremium im deutschen Gesundheitssystem, nämlich der gemeinsame Bundesausschuss, zurzeit Folgendes prüft. Es wird geprüft, ob der Trisomietest bei ungeborenen Kindern bald eine reguläre Leistung der Krankenkassen werden könnte. Dieser Test gilt als ausgesprochen teuer. Er soll zwischen 500 und 900 Euro kosten. Und die Lebensschützer fürchten, jetzt wird es noch mehr Abtreibungen geben. Die Tageszeitung Die Welt schrieb, dass rund 90% der Trisomie-Verdachtsfälle schon zum Tod des Embryos führten. Und der Abgeordnete Hüppe kritisierte gegenüber der Rheinischen Post, Zitat, bei diesen Tests geht es nur noch um Selektion. Es gibt keinen therapeutischen Nutzen. Soweit ein kleiner Ausschnitt, wohin die Re-Education in unserem Land geführt hat. Das war schon richtig gesehen. Wenn ich den Menschen ändern will, muss ich ihn in seinem Denken, in seiner Weltanschauung umerziehen. Nur mit welchen Mitteln soll das geschehen und aus welchem Geist und wer bestimmt die Richtung und wohin sollen die Menschen geprägt werden? Die Geschichte der Re-Education vom Zweiten Weltkrieg bis heute ist ein Beispiel dafür, wohin es führt, wenn sündige Menschen ohne Gott umerziehen wollen. Und genau das war das Programm. Ohne Gott. Und wir sind vom Regen in die Traufe gekommen und haben den 6 Millionen ermordeter Juden, eine inzwischen noch höhere Zahl umgebrachter Kinder in unserem Land hinzugefügt. Wer hat das Recht und die Vollmacht zu einer Re-Education? Und der Apostel Paulus macht deutlich, allein der heilige und gerechte Gott. Allein der heilige und gerechte Gott. Und darum wird es in unserem Predigttext heute Morgen gehen. Es ist wieder nur ein Vers, Römer 12, Vers 2. Und ab nächsten Sonntag werden wir dann wieder größere Sinnabschnitte miteinander lesen. Und unser Thema heute zu Römer 12, Vers 2 wird lauten, Gottes Re-Education für Sünder. Gottes Re-Education für Sünder. Letzten Sonntag hatten wir ja mit diesem 12. Kapitel begonnen. Es läutet den letzten großen Block des Römerbriefs ein. Nachdem Paulus in Kapitel 1 bis 11 Gottes großen Rettungsplan für die Welt gründlich dargelegt hat, wendet er sich jetzt ab Kapitel 12 ganz speziell den Christen zu. Wir wollen das jetzt miteinander lesen. Sie haben es vor sich auf Ihrem Gottesdienstzettel. Römer 12, Vers 1 bis 12. Da schreibt Paulus, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Sei. Herr Jesus, und wir bitten dich, sprich du zu uns durch dieses Wort, lass uns verstehen, was du uns hier durch Paulus sagen willst und gib, dass wir es nicht nur verstehen, sondern dass es unser Leben in Bewegung bringt, in die Richtung, in die du uns haben willst. Amen. Dieser Text beginnt nicht mit einer Anweisung, sondern einer Tatsachenfeststellung. Paulus erinnert an die vielen Barmherzigkeiten, die Gott denen erwiesen hat, die zu Jesus gehören. Jesus starb für uns, er schenkt uns die Vergebung unserer Schuld. Das hat er ja alles in Römer 1 bis 11 ausführlich entfaltet. Er schenkt uns Frieden mit Gott, Versöhnung mit dem, der uns geschaffen hat. Er adoptiert uns zur Gotteskindschaft. Er schenkt uns den Heiligen Geist. Er verspricht, dass uns in Zukunft nichts mehr von ihm trennen darf. Er sichert uns die persönliche Auferstehung zu. Das ist alles Barmherzigkeit. Und hier hatten wir gesehen, steht eigentlich Barmherzigkeit im Plural angesichts der Barmherzigkeiten Gottes. Und dann hat Paulus gezeigt, wohin Gott uns mit seinen Barmherzigkeiten führen will, wozu er uns ermutigt und befähigt, nämlich zur völligen Hingabe an unseren Herrn. Paulus sagt, dass ihr eure Leiber darbringt, das ist mit der Sprache noch des alttestamentlichen Opfergottesdienstes ausgedrückt, dass ihr eure Leiber darbringt, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und Leiber steht hier für die gesamte Person. Wir würden sagen, dass ihr euch mit Haut und Haaren Gott darbringt und zur Verfügung stellt. Der Begriff umfasst alle Bereiche, alle Beziehungen unseres Lebens, auch das Denken, wie wir gleich sehen werden. Und alle Facetten, sagt Paulus, alle Funktionen deines Lebens sind für Gott wichtig. Alles gehört ihm. Und weil er alles geschaffen hat, auch dein Leib. Und so wird nun unser ganzes Leben, haben wir gesehen, trotz all unserer Unvollkommenheiten und Begrenzungen und Schwächeleien und Halbheiten, so wird unser ganzes Leben zu einem einzigen Gottesdienst. Das ist das Ziel. Das war Vers 1. Und natürlich weiß Paulus, so sehr wir uns das wünschen, so sehr wir uns so ein Leben wünschen, merken wir doch auch, wie fremd uns diese Sichtweise noch ist. Wie viel sich in uns immer noch dagegen sträubt, gegen diese Völligkeit der Hingabe, welche Blockaden dabei uns sind, wie sehr diese bedingungslose Hingabe zu unserem normalen Denken, was wir so für unser normales Denken halten, manchmal in Spannung steht. Es geht ja nicht darum, dass wir nur die eine oder andere richtige Entscheidung treffen, sondern es geht ja um unseren gesamten Way of Life. Es geht um einen allumfassenden Lebenszugang. Darum geht es ja hier. Und weil Paulus das weiß, wie sperrig wir uns gegenüber diesem Anspruch Gottes oft noch verhalten, zeigt er uns jetzt im zweiten Vers einen Weg auf. Einen Weg, wie diese Hingabe an Jesus in unserem Leben stabiler werden kann, wie sie wachsen kann. Einen Weg, einen ganz konkreten Weg. Und diesen Weg sehen wir hier in Vers 2. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Der Kernsatz dieses zweiten Verses lautet, lasst euch verwandeln. Das ist der Kernvers, das können Sie ganz dick unterstreichen. Lasst euch umgestalten. Und das ist grammatikalisch sehr interessant, das steht im Passiv, Imperativ, Präsens. Also passiv bedeutet, wir können es nicht aus eigener Kraft, Gott muss es tun, lasst euch verwandeln. Imperativ, also Befehlsform, heißt, wir haben eine Verantwortung, wir können uns blockieren oder öffnen dafür. Und Präsens bedeutet, es ist nicht nur ein einmaliger Akt, sondern es ist ein lebenslanger Prozess. Es geht Paulus hier um eine beständige, kontinuierliche Haltung, nicht eine Sache, die wir ein für alle Mal gemacht haben und dann abhaken können, sondern das soll unser ganzes Leben begleiten. Lasst euch verwandeln. Und das heißt, seid bereit zuzulassen, dass der Herr dein Leben beständig umwandelt. Sei bereit zuzulassen, dass er dich immer mehr in Jesu Bild hineingestaltet. Das Wort, das da im Neuen Testament für verwandeln steht, kennen wir von dem Wort Metamorphose, Metamorpho. Das kommt im Neuen Testament ganz selten vor. Wir haben es noch gehört in der Lesung zu Matthäus 17. Da steht in Vers 2, Jesus wurde verwandelt vor ihnen und es erstrahlte sein Angesicht wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Jesus wurde verwandelt. Das heißt, in diesen Momenten, da wird den anwesenden Jüngern, dem Petrus, dem Jakobus, dem Johannes, etwas sichtbar von Jesu göttlicher Herrlichkeit, von der Herrlichkeit des Vaters und des Himmels. Er wird verwandelt und es wird diese Herrlichkeit für ein paar Augenblicke sichtbar. Und bei unserer Verwandlung kann natürlich noch nichts Göttliches sichtbar werden. Aber doch gibt es diese Parallele. Es soll immer mehr von Jesus, dem Sohn Gottes, an unserem Leben sichtbar werden. Lasst euch verwandeln, sodass immer mehr von Jesu Bild an deinem Leben erkennbar wird. Und genau in diese Richtung geht auch das dritte Vorkommen des Begriffes Metamorpho, nämlich in 2. Korinther 3, Vers 18. Da ist es ganz ähnlich gebraucht. Da sagt Paulus, wir alle aber schauen die Herrlichkeit des Herrn an, also Jesu, und werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also wir schauen Jesus an, wir studieren sein Leben, wir setzen uns ihm aus und wir werden dadurch, dass wir Jesus immer besser kennenlernen, ebenfalls verwandelt in sein Bild. Wir werden umgewandelt. Und die spannende Frage ist nun, wo soll dieser Veränderungsprozess ansetzen? Für Christen. Und Paulus sagt, es geschieht, sehen wir genau hin, durch die Verwandlung, durch die Erneuerung eures Sinnes. Das ist der Ansatzpunkt. Und wir denken sofort an die Re-Education. Die haben auch angesetzt beim Denken, bei der Weltanschauung. Und genau das meint Paulus hier auch. Lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Es geht um euer Denken, um euren ganzen Zugang zur Welt. Es geht um euer moralisches Bewusstsein. Es geht auch um die Prägung eures Gewissens. Und verstehen wir, das ist offensichtlich auch Gottes Ansatzpunkt bei der Re-Education für Sünder, das Denken. Und diesen Befund, den sehen wir im Neuen Testament immer wieder, Glaube hat ganz, ganz viel mit Verstehen zu tun, mit Urteilsbildung. Das beginnt schon bei der Bekehrung. Wissen Sie, welches das klassische Wort für Bekehrung im Neuen Testament ist? Metanoia. Und Metanoia bedeutet übersetzt, da steckt auch wieder der Begriff für Denken drin. Umdenken, das heißt eigentlich Bekehrung. Also es geht um eine Veränderung unseres Denkens. Nicht nur so abstrakt aufs Oberstübchen bezogen, sondern auf unsere gesamte Weltanschauung, auf unseren gesamten Zugang zur Welt. Metanoia, Bekehrung, Umdenken. Und dann, was in der Bekehrung beginnt, geht in der Heiligung, im Wachstum des Glaubens weiter. Jesus fordert, und die Apostel haben das aufgenommen, von seinen Nachfolgern denkerische Integrität. Dass wir klar denken. Und zwar unabhängig, völlig, völlig unabhängig von unserem Bildungsstand. Völlig unabhängig davon, ob wir Grundschule oder Professor sind. Völlig unabhängig. Integrität des Christen in seinem Denken, in seiner Weltanschauung, in seiner Gewissensprägung. Und dieses Denken, das setzt sich dann ja um in die ganzen praktischen Entscheidungen, die wir aufgrund unseres Denkens treffen. Aber Gott bei seiner Re-Education arbeitet nicht mit dem Mittel der emotionalen Überrumpelung. Gottes Re-Education arbeitet mit offenen Karten. Gott stülpt uns seine Wahrheit nicht über. Gott bearbeitet uns auch nicht mit einer religiösen Soziologie, die den Menschen methodisch umpolt, wie das die Soziologie sich auf die Fahnen geschrieben hat. Eine gewissermaßen eine Technik zur Beeinflussung und Umpolung der Menschen und übrigens auch Instrumente wie die Gruppendynamik gehören dazu. Es ist auch letztlich ein Mittel, das aus diesem soziologischen Denken erwachsen ist. Gott macht es anders mit seiner Re-Education. Gott will uns immer mehr zu Menschen machen, die verantwortungsfähig sind. Das ist ein ganz zentraler Bestandteil des biblischen Menschenbildes, dass wir denken können, dass Gott uns fragt, warum tust du das? Gib Rechenschaft! Dass wir unser Handeln rechtfertigen und begründen sollen. Allerdings macht die Bibel auch klar, dass unser Denken eben nicht neutral ist, sondern dass unser Denken wie alles andere eben auch durch den Sündenfall beschädigt und korrumpiert wurde. Das sagt die Bibel sehr, sehr deutlich. Und das gilt sowohl für unsere Denkfähigkeit, dass sie korrumpiert ist durch den Sündenfall. Sonst wären wir alle Sprach- und Mathe-Genies, wenn da nicht was kaputt gegangen wäre und wir noch perfekt wären in unserem Denken. Aber es gilt auch für unsere Denkmoral. Es gilt auch für unsere Denkausrichtung. Ja, und irgendwie werden wir uns schon einigen mit dem Kleinen da hinten. Wir machen heute Dialogpredigt. Es gilt auch für unsere Denkmoral, für die Ausrichtung unseres Denkens. Und genauso wie andere Gefährdungen wurde auch diese Gefährdung unseres Denkens durch die Bekehrung nicht einfach weggewischt. Wäre ja schön gewesen, wenn es so wäre. Aber leider ist es nicht so und ist uns auch nicht verheißen. Auch wir Christen können im Denken noch viele Fehler machen. Wir können uns irren, wir können uns täuschen, wir können falsche denkerische Wege gehen. Und noch schlimmer, unser Denken kann von bösen Motiven geleitet sein. Luther hat den Finger in die Wunde gelegt. Er hat gesagt, unser Denken ist käuflich. Unser Denken kann für alles benutzt werden. Und in der Hirnforschung wird dazu eine interessante These vertreten. Ich habe vor einiger Zeit schon mal darauf hingewiesen, dass unser Denken eben nicht neutral ist. Man kann unser Gehirn, sagen einige Forscher, mit einem Klavier vergleichen. Das Klavier, so wie es da steht, tut für sich genommen niemandem etwas zuleide. Es erfreut aber auch noch niemanden, wie es dasteht, höchstens durch die Schönheit seiner äußeren Form. Aber worauf kommt es an? Es kommt an drauf, welcher Geist spielt auf diesem Klavier. Wer bedient sich dieses Instruments? Und genau dieses Bild haben John Eccles und Karl Popper verwendet, der Neurophysiologe und der Wissenschaftsphilosoph, in dem Buch »Das Ich und sein Gehirn«. Da sagen sie, unser Gehirn denkt nicht selbst, sondern unser Ich denkt mit dem Gehirn. Und Popper drückt es so aus, er sagt, ich glaube, dass das Ich irgendwie auf dem Gehirn spielt wie ein Pianist auf dem Klavier. Also nochmal, damit wir das verstehen, das Gehirn denkt nicht selbst, sondern unser Herz denkt mit dem Gehirn. Und darum kann man sagen, Denken ist Gehirn plus Herz. Denken ist Gehirn plus Geist. Und wer bestimmt das? Und verstehen Sie, um dieses Denken tobt deshalb ein geistlicher Kampf. Um dein Denken tobt ein geistlicher Kampf. Dein Denken ist nicht neutral. Und darum ist dein Denken, das ist das Erste, was wir uns notieren wollen, ein gefährdetes Denken. Dein Denken ist ein gefährdetes Denken, auch noch als Christ. Und das macht Paulus gleich im ersten Satz dieses Verses deutlich, wenn er sagt, passt euch nicht an. Gefährdetes Denken. Passt euch nicht an. Hier steht diesem Weltlauf an. Das sagt er zu Christen. Weltlauf kann man sehr gut übersetzen mit dem Begriff Zeitgeist. Das ist eine durchaus adäquate Übersetzung hier. Passt euch nicht dem Zeitgeist an, sagt Paulus zu Christen. Und natürlich steht unser Denken in der Gefahr, sich der ungläubigen Welt um uns herum anzupassen. Den Maßstäben, den Vorlieben, den Entscheidungsprozessen, den Schwerpunktsetzungen. Das ist unsere Gefahr. Der Begriff Weltlauf, da steht eben nicht einfach nur Welt, da steht nicht einfach nur Kosmos, sondern da steht im Griechischen Äon. Äon, der Zeitgeist, der letztlich vom Finsteren bestimmte jetzige Äon. Und übrigens, Zeitgeist ist ja eines der wenigen deutschen Wörter, die es in die Weltsprache geschafft haben. Wenn die Amerikaner Zeitgeist meinen, schreiben sie auch Zeitgeist, also richtig das deutsche Wort. Und dieser alte Äon, sagt die Bibel, ist verdorben von der Sünde. Und wissen Sie, der Zeitgeist, das ist die geistige Luft, die wir auch als Christen in dieser Welt atmen. Das ist unsere Luft, sie ist toxisch, sie ist giftig. Der Zeitgeist, das ist das weltanschauliche Gewässer, in dem wir alle schwimmen, das uns ständig umgibt in den Medien, in dem, was so allgemein von der Mehrheitsmeinung propagiert wird. Und das ist ein massiver Beeinflussungsfaktor. Und Paulus hat es in 2. Korinther 4, Vers 4 ganz knallhart gesagt über die Nichtchristen. Er hat gesagt, der Gott dieses Zeitgeistes, da steht dasselbe Wort, der Gott dieses Weltlaufs hat den Ungläubigen die Gedanken verblendet. Den Ungläubigen wurden die Gedanken verblendet durch den Zeitgeist. Und letztlich durch den Götzen, der hinter diesem Zeitgeist steht. Aber sogar Christen, sagt Paulus hier in Römer 12, sind gefährdet. Sogar Christen sind gefährdet, sich anzupassen, ohne dass wir es merken. Warum? Weil der Zeitgeist uns vorgaukelt, dass bestimmte Dinge eben selbstverständlich sind. Man gewöhnt sich so dran. Es sagen ja alle, zum Beispiel, ja, das Recht auf Abtreibung, das ist doch schon fast selbstverständlich. Oder dass der Mensch durch Mutation und Selektion, durch zufällige Veränderungen und Auslese entstand. Ja, wer denkt das eigentlich nicht? Oder dass vorehelicher Geschlechtsverkehr völlig in Ordnung ist und nicht im geringsten gegen Gottes Willen. Wer würde das in Frage stellen? Oder dass praktizierte Homosexualität was völlig Neutrales in Gottes Augen sei. Alles Zeitgeist oder die Auswirkungen des feministischen Zeitgeistes in vielen Gemeinden, die sich für evangelikal halten, sind Frauen ganz normal in der Gemeindeleitung. Das ist eine Auswirkung des feministischen Zeitgeistes, obwohl die Bibel ganz klar dagegen spricht. Aber der Zeitgeist beeinflusst uns. Die Postmoderne ist ja hier bei uns im Westen sehr stark geprägt vom Konsumdenken. Die Welt ein großer Supermarkt. Ich kann mir alles nach Vorliebe zusammenstellen. Ich kann alles in meinen Einkaufswagen reinpacken. Ganz so, wie ich will, nach meinem Gusto, ganz nach Geschmack. Und diesen postmodernen Konsumansatz übertragen dann viele, auch Christen, auf den Glaubensinhalt und die Ethik. Dass sie sagen, Hauptsache es gefällt mir. Hauptsache es entspricht mir. Hauptsache es schmeckt mir. Das ist das Kriterium, an dem ich es prüfe. Und nicht unbedingt, ob es wahr ist, objektiv wahr, Autorität. Wer will mir das denn bitte schön vorgeben? Hauptsache es schmeckt. Ich mache mein Ding. Ich lebe mein Leben. Ich lasse mir da auch nicht reinreden. Ich setze meine Schwerpunkte. Und am Ende unterscheidet sich mein Leben kaum noch dem von meiner nichtchristlichen Freunde um mich herum. Das ist Zeitgeist. Und Paulus sagt, dein Denken ist gefährdet. Pass auf. Auch als Christ stehst du in der Gefahr, bestimmte Dinge für selbstverständlich zu halten, nur weil du sie ständig mit dem Zeitgeist inhalierst. Weil sie ständig um dich herum als selbstverständlich dir präsentiert werden. Du pass auf. Und ein gläubiger Chemiker hat mal darauf hingewiesen, dass man unser Denken mit einer Kaffeemühle vergleichen könnte. Und er hat gesagt, wenn du eine Kaffeemühle ständig mit Kieselsteinen fütterst, dann geht sie irgendwann kaputt. Und wenn du dein Denken, wenn du dein Gehirn ständig mit falschen Gedanken fütterst und wenn du ständig falsche Gedanken als wahre Gedanken denkst, dann geht auch dein Denkapparat dabei kaputt. Dann wird da was beschädigt. Das verändert dein Denken und prägt es um. Und darum warnt Paulus, passt euch nicht dem Zeitgeist an. Und sehen Sie, die einzige Alternative ist, dass er sagt, lasst euch verwandeln in eurem Denken von Jesus. Es gibt keine neutrale Zone. Paulus sagt nicht, passt euch nicht dem Zeitgeist an, sondern bleibt da stehen, wo ihr steht, sondern er sagt, lasst euch verwandeln durch Jesus. Entweder oder. Entweder du lässt dich von Jesus verwandeln oder du wirst vom Zeitgeist angepasst. Es gibt keinen dritten Weg dazwischen. Der Zeitgeist ist gnadenlos. Und darum brauchen wir als Jesu-Jünger das Zweite, was dieser Vers zeigt, nämlich ein geheiltes Denken. Wir brauchen ein geheiltes Denken. Das entscheidende Wort ist hier Erneuerung. Das ist der Gegenbegriff zu Zeitgeist. Lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Denkens. Das ist der Gegenbegriff. Zeitgeist ist der alte Äon. Erneuerung, das heißt, wo Jesus eingreift, wo Jesus dein Denken verändert, da bricht schon jetzt Gottes helles Licht ein. Du, da wird der Muff und der Staub deines alten Denkens aufgewirbelt. Das kann auch manchmal ganz schön unbequem sein. Da wird der Schimmelpelz deiner ideologischen Glaubenssätze abgewaschen, wo Jesus eingreift. Da wird die Langeweile deiner alten Denkgewohnheiten durch neue Erkenntnisse plötzlich aufgehellt. Da begreifst du plötzlich, wie diese Welt in Gottes Augen dasteht und in Gottes Augen gesehen wird. Und dabei geschieht etwas Wunderbares. Weißt du, was da passiert? Das von der Sünde verdorbene und getäuschte und korrumpierte Denken wird wieder hell. Es wird wieder ansatzweise heil. Es kommt wieder zurecht. Es kommt wieder in Ordnung. Und wenn du besser verstehen willst, wie tief diese Erneuerung reicht, das hat mich sehr beeindruckt, diese Entdeckung, dann müssen wir kurz zurückschauen. Wir müssen ganz kurz zurückschauen zu Römer 1. Das liegt ja in unseren Studien nun schon fast Jahre zurück. Aber ich denke, wir erinnern uns noch dran. Da beschreibt Paulus die Abwärtsspirale der Sünde. Und wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, bitte schlagen Sie das mal auf. Da beschreibt Paulus ab Römer 1, Vers 18, wie der Mensch immer tiefer in den Strudel, immer tiefer in die Abwärtsspirale der Sünde hineingerät. Und wo geht es los? Es geht los, Vers 21, mit dem verweigerten Gottesdienst. Da sagt, obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und haben ihm nicht gedankt. So. Und wozu führt der verweigerte Gottesdienst? Schauen wir genau hin, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert und da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Das heißt, der verweigerte Gottesdienst führt zu einem verirrten Denken. Der Teufel macht Re-Education. Der Teufel geht an unser Denken ran. Der weiß auch, wie Re-Education funktioniert. Und aus einem verweigerten Gottesdienst erwächst ein verwirrtes Denken. Und was ist der nächste Schritt? Was ist der nächste Schritt nach dem verirrten Denken? Die verkehrte göttliche Ordnung. Die göttliche Ordnung wird ins Gegenteil verkehrt. Es wird das Geschöpf angebetet statt dem Schöpfer. Es wird der Zufall für den Konstrukteur der genialen Welt erklärt statt des Schöpfers. Und es wird die göttliche Schöpfungsordnung für das Zusammenleben von Mann und Frau verkehrt durch die Propagierung der Homosexualität. Das ist, was dann ab Vers 24 gezeigt wird. Verweigerter Gottesdienst, verirrtes Denken und dann die Verkehrung der göttlichen Ordnung mit allen Konsequenzen, die wir bis heute sehen. Und jetzt schauen Sie hin, was hier in Römer 12 passiert. Das ist genau die Gegenbewegung. Diese teuflische Abwärtsspirale wird hier nicht nur abgefedert, sie wird hier nicht nur aufgefangen, sondern sie wird, das ist so schön, durch Gottes Macht ins Gegenteil verkehrt, umgedreht. Es wird alles wieder vom Kopf auf die Füße gestellt. Schau, aus dem verweigerten Gottesdienst wird der vernünftige Gottesdienst. Das ist Vers 1. Das als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Aus dem verwirrten Denken wird ein verwandeltes Denken. Lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Und wo vorher die Verkehrung der göttlichen Ordnung war, steht jetzt was? Die Erkenntnis des göttlichen Willens, dass ihr prüfen könnt, was der gute und vollkommene und wohlgefällige Wille Gottes ist. Ist das nicht genial? So wie die Sünde alles in diese Abwärtsspirale hineingerissen hat. Verweigerter Gottesdienst, verwirrtes und verirrtes Denken und Verkehrung der göttlichen Ordnung. Da dreht jetzt der Heilige Geist im Leben derer, die Jesus gehören, alles um. Aus dem verweigerten Gottesdienst wird der vernünftige Gottesdienst. Aus dem verirrten Denken wird das verwandelte Denken, das geheilte Denken. Und aus der Verkehrung der göttlichen Ordnung wird die Erkenntnis des göttlichen Willens. Diese Macht hat nur Gott. Und er schenkt sie durch sein Wort. Und wir werden erinnert zum Beispiel an diese Situation von Rosaria Butterfield. Darüber haben wir vor einiger Zeit schon mal gesprochen. Die als überzeugte Marxistin und lesbische Professorin, die Christen total verachtet hat. Und die sagt, dass sie eine glühende Anhängerin der Philosophien von Freud, Hegel, Marx und Darwin gewesen sei. Und dann hat sie ein Buch geschrieben, um ihre feministische Philosophie weiter zu propagieren und hat dann ganz viele Antworten darauf gekriegt. Und eine Antwort kam von einem gläubigen Pfarrer, der sie herausforderte und sagte, denken Sie, geben Sie sich doch bitte Rechenschaft. Wie kommen Sie zu dieser Sichtweise? Wie ist Ihr Verhältnis zu Gott? Auf welchem Boden stehen Sie? Und sie schreibt später, er konfrontierte mich mit der Kluft zwischen diesen beiden Weltanschauungen. Und sie lässt sich herausfordern und sie fängt an, die Bibel zu lesen, nachdem sie diesen Pfarrer besucht hat. Und sie schreibt, ich fing an, die Bibel zu lesen. Ich las ungefähr so, wie ein Vielfraß frisst. Also ganz viel. Während dieses Jahres las ich sie einige Male in mehreren Übersetzungen. Und beim Abendessen trieb mich meine geschlechtsumwandelte Partnerin, mit der sie zusammenlebte, in die Enge. Sie legte ihre große Hand auf meine und sagte, das Lesen der Bibel verändert dich, Rosaria. Und zitternd flüsterte ich, du, was ist, wenn dies alles wahr ist? Was ist, wenn Jesus wirklich der auferstandene Herr ist? Was ist, wenn wir alle in der Klemme sitzen? Und sie schreibt dann, die Bibel wurde mir immer größer, bis sie meine ganze Welt überströmte. Ich kämpfte mit aller Kraft dagegen an. Und schließlich überzeugt sie Gott durch sein Wort. Und sie erkennt, dass Homosexualität gegen den Willen Gottes ist. Und dass sie aus ihrem ganzen alten Leben aussteigen muss. Sie verlässt diese Lebenspartnerin, sie zieht einen Strich dahinter. Sie bekehrt sich zu Jesus, sie bittet um Vergebung ihrer Schuld. Und der Herr schenkt ihr ein völlig neues Leben. Er verwandelt ihr ganzes Denken, ihr ganzes Leben, und inzwischen ist sie mit einem Ehemann verheiratet, der auch noch Pastor ist und den sie nach besten Kräften zu unterstützen versucht. Und sie schreibt, heute genieße ich den inneren Frieden und die Gemeinschaft mit meinem Ehemann. Ich vergesse das Blut nicht, das Jesus für mein Leben vergossen hat. Mein früheres Leben lauert aber immer noch in den Ecken meines Herzens. Also gefährdetes Denken, aber der Herr ist stärker und er macht uns frei. Ein so ermutigendes Beispiel, dieses Leben von Rosaria Butterfield. Und was bei der Bekehrung beginnt, ihr Lieben, das soll dann unser gesamtes Christenleben hier auf dieser Erde begleiten. Dass Jesus unser Denken eben immer mehr verändert. Dass er uns heilt, dass er das prägt. Und die Methode, mit der Jesus das macht, die wird hier an dieser Stelle im Römerbrief nicht eigens erwähnt. Das hat Paulus an vielen anderen Stellen beschrieben, wodurch Jesus unser Leben verwandelt, nämlich durch sein Wort. Dazu will ich nur ganz kurz auf Kolosser 3 hinweisen. Schreiben Sie sich das bitte unbedingt dazu, damit klar ist, wie diese Veränderung geschieht. Da sagt Paulus in Kolosser 3, Vers 10, dass wir den neuen Menschen angezogen haben als Christen, der erneuert wird zur Erkenntnis. Der erneuert wird zur Erkenntnis, nämlich zur Erkenntnis der Wahrheit, zur Erkenntnis des neuen Denkens, zur Erkenntnis des Willens Gottes. Und dann schreibt Paulus in Vers 16, wie das geht. Da sagt er, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Macht genau das, was die Rosaria Butterfield beschrieben hat. Lest die Bibel. Sie sagt, ich las es wie ein Vielfraß. Und das Wort Gottes, sagt Paulus dann an anderer Stelle in 2. Timotheus 3, ist Nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Korrektur. Und so wird dein Glaube durch das Wort Gottes verwandelt, weil er dein Denken verwandelt und deine Einsicht verwandelt. Und so wird schließlich am Ende aus einem geheilten Denken, und das ist das letzte, drittens, ein geschultes Denken. Das ist der letzte Teil dieses Verses. Gefährdetes Denken, geheiltes Denken, geschultes Denken. Paulus sagt, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und im griechischen Grundtext wird dieses damit ganz stark betont. Dieses damit, Paulus sagt, in die Richtung geht's. Das ist das Ziel. Darauf läuft das hinaus. Wenn du verwandelt wirst durch die Erneuerung deines Denkens, wenn dein Denken durch Jesus geheilt wird, wozu führt das? Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das heißt, du kannst jetzt prüfen, was Gottes Wille ist. Du wirst urteilsfähig. Dein Denken wird immer mehr geschult. Du wirst immer besser erkennen. Man kann dir nicht mehr so leicht ein X für ein U vormachen. Man kann dich nicht mehr so leicht in irgendwelchen Traditionen fangen, dass bestimmte Dinge eben so sein müssen, weil sie immer so waren. Sondern du kannst urteilen, weil du immer besser von Jesus geschult wirst. Du lernst sein Wort immer besser kennen. Und du lernst immer besser, so ist das hier gemeint, was in Gottes Augen gut ist. Was in Gottes Augen wohlgefällig ist. Was in Gottes Augen vollkommen ist. Das lernst du durch Jesus. Und er zeigt es dir in seinem Wort. Und er schult dein Denken durch den Heiligen Geist. Und er macht dich urteilsfähig. Und dann lernst du zu unterscheiden. Dann lernst du zu unterscheiden zwischen richtig und falsch, zwischen aufbauend und zerstörend. Dann lernst du zu unterscheiden, an welchen Stellen man durchziehen muss und wo man Geduld haben und warten muss. Und wenn du unterscheiden kannst, kannst du auch viel besser entscheiden. Nämlich nicht mehr so nach Gefühl und Wellenschlag, nicht mehr so, wie dann der Zeitgeist so sagt, so aus dem Bauch heraus, sondern nach Gottes Maßstäben. Denn du wirst ja immer urteilsfähiger. Du verstehst den Willen Gottes ja immer besser. Er prägt ja dein Denken immer stärker. Und ich denke, jetzt verstehen wir noch viel, viel besser, was Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 21 gemeint hat, wo er uns den Auftrag gibt. Und da steht das gleiche Wort wie hier im Vers 2. Prüft alles. Prüft alles und das Gute behaltet. Und das kann ja nur Leuten sagen, die einen Maßstab zum Prüfen haben, die gelernt haben zu prüfen. Und nur die Leute können prüfen, die verwandelt werden durch die Erneuerung ihres Denkens. Das ist Gottes Weg. Und wenn Gott so unser Denken schult, das müssen wir ganz klar sagen, dann betrifft das eben nicht nur unseren Kopf, sondern auch unser Herz. Dann verwandelt er die ganze Person, weil wir ja als Ganzes, weil wir ja unsere Leiber auf den Opfertisch legen sollen, weil wir uns ja ganz dem Herrn zur Verfügung stellen sollen. Und wissen Sie, prüfen ist Mündigkeit. Es wird ja sehr gern von Mündigkeit der Christen geredet. Und manche meinen mit Mündigkeit, ich weiß selber, was gut für mich ist. Und andere meinen mit Mündigkeit, ich verlasse mich auf mein erfahrungsgesättigtes Bauchgefühl. Und es wird ja doch alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wir sind mündig, wir lassen uns nicht aufregen, wir machen das schon. Und in den Augen Jesu hat Mündigkeit eine völlig andere Bedeutung. Mündigkeit bedeutet, ich kann prüfen. Mündigkeit bedeutet, ich lerne Jesus immer besser kennen. Mündig werde ich, wenn ich immer mehr verstehe, wie Jesus die Welt sieht, wie Jesus die Dinge beurteilt, auch mein Leben. Mündig werde ich, wenn ich immer mehr lerne, mein ganzes Leben mit seinen Augen zu sehen. Wenn ich immer vertrauter werde mit seinem Willen, was gut ist, was wohlgefällig ist, was vollkommen ist. Und schauen Sie, dadurch, dass unser Denken selbstständiger wird, entfernen wir uns nicht von Jesus. Sondern das ist wirklich das Interessante. Dadurch, dass unser Leben immer selbstständiger wird, werden wir immer abhängiger von Jesus. Wir merken immer mehr, wie sehr wir ihn brauchen. Wir sind immer dankbarer, dass er uns festhält an seiner Hand. Und wir wissen, dass wir in seiner Schule ein Leben lang bleiben wollen. Als Studenten wurde uns ein alter Liedvers besonders wichtig. Dieser geht so: In meinem Studieren wird er mich wohl führen und bleiben bei mir. Wird schärfen die Sinnen zu meinem Beginnen und öffnen die Tür. Und das war unser Gebet. Herr, bleibe du bei mir. Führe mich in meinem Studieren. Und wissen Sie, als ich dann später an meiner Dissertation saß, habe ich das auch immer wieder gebetet. Ich habe immer wieder gebetet, Herr, leite mich in meinem Denken. Und wenn ich heute an der Literatur sitze, hilf mir, das richtig zu durchschauen. Und bewahre mich, Herr, vor ideologischen Einflüssen, die ich vielleicht gar nicht bemerke. Und hilf mir, dass ich wirklich nur das schreibe, was du geschrieben haben willst. Und das ist mein Gebet geblieben bis heute. Und ich wünsche Ihnen, dass es auch Ihr Gebet ist, dass der Herr uns wirklich bewahrt, dass er uns Durchblick gibt, dass er uns Urteilsvermögen schenkt, dass er uns korrigiert, wo es nötig ist. Und dass er dadurch unser Leben immer mehr nach seinem Plan prägt. Denn das sagt Paulus uns hier ganz, ganz realistisch. Solange wir auf dieser Erde sind, bleibt unser Denken ein gefährdetes Denken. Passt euch nicht dem Zeitgeist an, passt euch nicht im Lauf dieser Welt an. Aber wir dürfen wissen, unser Herr ist treu. Und er hat versprochen, unser Denken immer wieder zu heilen. Uns durch seinen Heiligen Geist mittels seines Wortes immer wieder zu reinigen in unserem Denken. Zu korrigieren, wenn wir falsche Denkwege gehen. Wenn wir uns dadurch in falsche Entscheidungen hinein verstricken. Der Herr ist treu, geheiltes Denken. Und wir dürfen lebenslang in seiner Schule bleiben. Er will uns ein geschultes Denken schenken. Er will uns urteilsfähig machen, dass wir prüfen können. Und dann werden wir auch immer wieder sehen, diese Erneuerung unseres Denkens, die bleibt nicht im Oberstübchen stecken, sondern die wirkt im besten Sinne des Wortes ganzheitlich. Die sorgt eben dafür, dass unser ganzes Leben dem Herrn hingegeben ist. Sie verwandelt unser Wesen. Sie macht uns Jesus ähnlicher und sie prägt uns in sein Bild. Und so will ich Sie dazu ermutigen, bitten Sie den Herrn, so wie ich es auch tue, dass er diese innere Haltung Ihnen schenkt und dass das mit Ihnen geht, auch durch die neue Woche, dass der Herr wirklich daran bleibt, Sie zu verwandeln, dass er nicht aufhört, dein Denken zu erneuern, dass er dir neue Sündenerkenntnis schenkt an Stellen, wo du noch überhaupt vielleicht nicht drüber nachgedacht hast. Und dann stößt er dich durch sein Wort drauf. Und du merkst, Mensch, an dem Punkt, das habe ich immer ganz selbstverständlich gemacht, aber ich muss umkehren. Herr, vergib mir. Neues Denken, verwandelt werden. Bitte ihn, dass er dir das zeigt in deiner Bibellese. Und vielleicht verwandelt der Herr dein Denken dadurch, dass er dir neue Aufträge vor Augen stellt, dass er dich plötzlich an eine Möglichkeit erinnert, wie du ihm dienen kannst, die du bisher noch überhaupt nicht auf dem Schirm hattest. Dass er dich plötzlich an einen Menschen erinnert, zu dem du gehen solltest, an den du bisher nicht im geringsten gedacht hast. Bitte ihn, dass er dich in Bewegung hält, dass er dich verändert durch Erneuerung deines Denkens und dass du zu richtigen Urteilen kommst. Und vielleicht erinnert dich der Herr auch an bestimmte Menschen, denen du nachgehen sollst, mit denen du dich möglicherweise versöhnen sollst. Frage ihn. Im Leben eines Christen ist immer Bewegung. Im Leben eines Christen, macht Paulus hier deutlich, ist immer Verwandlung. Der Herr bleibt beständig dran, uns umzuwandeln durch die Erneuerung unseres Sinnes. Und trotzdem ist in unserem Leben Frieden. Trotzdem ist in unserem Leben Geborgenheit. Weil in diesem ganzen bewegten Verwandlungsprozess der Herr bei uns ist und uns festhält und uns seinen Frieden schenkt und nicht aufhört, uns zu verändern. Und so schließe ich mit ein Beispiel, das Wolfgang Bühne jetzt in der neuen Ausgabe von Fest und Treu veröffentlicht hat, von einem jungen Mann, der das von sich bekennt, dass er zwar bekehrt war, aber doch sein Glaube an vielen Punkten sehr, sehr oberflächlich und dass er nicht ganz bewusst in diesem Verwandlungsprozess gelebt hat. Und dann schildert er, wie der Herr ihn in der Ausbildung geschickt hat, als Industriemechaniker bei der Firma Mercedes-Benz, also heute Daimler, in Stuttgart. Und dass es schon damit losging, dass er als Azubi, immerhin Gott gab ihm den Mut, sich zu bekennen, dass er Christ sei. Und da ging teilweise das Spießrutenlaufen los, er wurde gemobbt, die Kollegen haben seine Fehlermappe aus dem Fenster geschmissen, ihn mit Schlägen bedroht und so weiter. Aber er sagt, der Heilige Geist begann jetzt, meine oberflächliche Beziehung zu Jesus zu vertiefen. Und er schenkt ihm den Mut, Traktate zu verteilen, zum Beispiel einen Gebetskreis zu gründen. Und dann 2016, also jetzt in diesem Jahr, kam er ins Gespräch mit dem muslimischen Gruppensprecher seiner Arbeitsgruppe dort bei Daimler. Und er gab ihm ein Buch über die Tatsache der Auferstehung. Und dann kam ihm die Idee, ich könnte doch eigentlich ein T-Shirt mit einer christlichen Aufschrift tragen, während ich arbeite. Und dann zog er sich eines Tages dieses T-Shirt über, ohne Jesus vergebens gelebt. Und sein Vorarbeiter, mit dem er eigentlich gut auskam, schickte ihn ausgerechnet an diesem Tag in eine andere Montagelinie. Und dort traf er unter anderem auf eine deutsche Atheistin, die sich sofort an diesem T-Shirt stieß und sagte, wenn du dieses T-Shirt morgen noch einmal anziehst, dann gehe ich zum Meister. Und nun musste er wieder prüfen, Herr, was ist dein Wille? Was soll ich jetzt machen? Und Gott macht ihm klar, nein, du darfst jetzt nicht kneifen. Und ihm wurden diese Worte von Jesus in Erinnerung gerufen über die Nachfolge. Wer nicht bereit ist, wirklich mir nachzufolgen und dafür auch Opfer zu bringen, der kann nicht mein Jünger sein. Und dann erinnerte ihn Gott noch an dieses andere Bibelwort, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und so gab ihm der Herr den Mut, das T-Shirt trotzdem anzuziehen. Es gab viele gute Gespräche mit seinen Kollegen und dann kam der Tag, an dem diese atheistische Kollegin ihn wirklich angezeigt hat bei der Betriebsleitung. Und er hat es aber so erfahren, dass sein Meister zu ihm stand und Gott es so geschenkt hat, dass der Meister ihm gesagt hat, lass ihn nur kommen, ich werde dir schon das Richtige erzählen. Und das hat ihn darin wieder bestätigt, dass er weitermachen soll mit dieser T-Shirt-Mission. Und später spitzte sich die Situation noch einmal zu. Aber was er immer erlebt hat, war, dass dann inzwischen sogar die ungläubigen Arbeitskollegen gesagt haben, Mensch, das ist nicht okay, dass diese Atheistin dich dort angreift. Und wir finden es gut, dass du so ruhig bleibst und dass du den Mut hast, weiter zum Glauben zu stehen. Und später, sagt er, hätte sich der Betriebsrat sogar bei ihm entschuldigt dafür, dass sie ihn durch ihre Rückfragen so in Bedrängnis gebracht hätten und hätten ihm extra nochmal bestätigt, dass er das T-Shirt in Zukunft ohne Einschränkung tragen dürfe. Und so, sagt er, hat Gott mir Chancen gegeben, mit den Menschen über den Glauben zu reden. Und er hat mich selbst durch diese ganzen Herausforderungen verwandelt. Ich konnte immer wieder von seinem Wort her prüfen, was ist jetzt dran. Und so will ich auch dranbleiben. Und dann schrieb er, mit diesem Zeugnis möchte ich ermutigen, täglich den Herrn Jesus im Gebet und im Wort Gottes zu suchen. Lasst uns seine Verheißungen persönlich für uns in Anspruch nehmen und entsprechend handeln. Und lassen wir uns nicht einschüchtern und entmutigen, wenn sich Widerstand erhebt. Und wissen Sie, unter welcher Überschrift dieses Lebenszeugnis steht? Vom Feigling zum T-Shirt-Missionar. Vom Feigling zum T-Shirt-Missionar. Und das macht genau nochmal deutlich, was Paulus hier schreibt. Lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes vom Feigling zum T-Shirt-Missionar. Und prüft, was der Wille Gottes ist. Und lasst euch durch sein Wort leiten. Und dann wird er euch auch die Kraft geben, richtig zu entscheiden. Und er wird euch davor bewahren, vom Wege abzukommen. Und er wird euch helfen, mit euren Entscheidungen zu leben. So lasst uns das mit in die neue Woche hineinnehmen. Lasst uns den Herrn täglich bitten, dass er uns verwandelt durch die Erneuerung unseres Sinnes, damit wir prüfen können, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Amen. Ach, lieber Herr, wir brauchen das so sehr, dass du uns verwandelst. Herr, und du weißt, dass wir manchmal lieber Stillstand wollten und dass wir manchmal in der Gefahr stehen, uns anzupassen an den Zeitgeist um uns herum, Herr. Dass wir manchmal feige werden oder auch nur bequem. Und wir wollen dich von Herzen bitten, Herr, dass du nicht aufhörst, uns zu verwandeln. Und wir möchten dich bitten, dass du es tust und dass du unser Denken erneuerst und dass du uns hilfst, die falschen Strömungen zu durchschauen und dass du uns auch erkennen lässt, wo in unseren ganz privaten Lebensvollzügen wir träge werden, wo wir vielleicht in den großen Fragen noch klar stehen, aber in den kleinen Dingen, hinter verschlossenen Türen, in den kleinen Entscheidungen anfangen, faule Kompromisse zu machen und nicht mehr nach deinem Willen zu fragen. Bitte, Herr, bewahre uns und schenke uns einen Hunger und eine Sehnsucht danach, deinen Willen in allen Dingen zu erkennen und dann auch zu tun. Herr, wir danken dir, dass du uns nicht mehr loslässt und wir bergen uns in deinen Schutz. Dir sei alle Ehre. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.